Oh, nicht schon wieder. Die olle Reiche. Lässt uns nicht los, aber ich muss leider noch mal was dazu machen, denn das ist wahrscheinlich die gefährlichste Ministerbesetzung, die es in der bundesdeutschen Geschichte jemals gab. Sie zerstört mit Ansage unserer aller Zukunft. Und diese Zukunftszerstörung, die ist so offensichtlich und sie macht sich dabei nicht mal wirklich Mühe, das zu verschleiern. Man hat das Gefühl, es ist ihr einfach scheißegal. Und ich frage mich immer wieder, wie sie das ihren Kindern erklärt. Sie hat ja in Interviews gesagt, dass sie Kinder hat und ich frage mich halt immer, wenn man Kinder hat, ich habe ja keine, ich kann das nicht genau nachvollziehen, aber wenn ich Kinder hätte, hätte ich echt arge Probleme. Wie erkläre ich diesem jungen Nachwuchs, dass die Welt, in die sie hineinleben, immer schwieriger wird? Klar, es gibt auch Chancen, aber Frau Reiche zerstört gerade alle Chancen. Das Gute ist ja, wir haben alle Möglichkeiten, eine bessere Welt zu gestalten. Wir haben alle Technologien, alle Optionen und wir nutzen sie nicht. Stattdessen pure Profitgierbefriedigung der Fossillobby, wo sie Teil davon ist. Aber sie leugnet das doch ganz oft, wenn man ihr dann irgendwie, wenn man sie damit konfrontiert, dass sie die Fossillobby repräsentiert. Und das hat unter anderem Thilo Jung getan. Thilo Jung von Jung und Naiv, der hat bei dieser dieswöchigen Bundespressekonferenz anlässlich der Wirtschaftsdaten Frau Reiche nach ihrer zukünftigen Tätigkeit gefragt und sie damit konfrontiert, dass sie Teil des Fossillobbyismus und der Gaslobby ist. Und sie hat dabei sehr pampig reagiert. Schauen wir mal rein.
Ja. Vielen Dank, Frau Reiche. Nochmal zu den Sorgen der Bürger. Da haben ja auch einige Sorgen um Ihre Person. In der Öffentlichkeit gibt es den sehr verbreiteten Eindruck, Sie würden als Ministerin primär das Interesse der fossilen Lobby bedienen, für Sie quasi arbeiten. Daher die Frage, können Sie ausschließen, nach Ihrer Zeit als Bundesministerin wieder in der fossilen Energiebranche zu arbeiten, in Aufsichtsräten zu sitzen oder Ähnliches?
Ich bin Wirtschaftsministerin für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Unternehmen. Also muss mein Handeln darauf abzielen, Entlastungen und eine möglichst gute Politik für alle Wirtschaftszweige zu machen und nicht für einen, um zukünftige Berufe und um zukünftige Tätigkeiten mache ich mir heute keine Sorgen.
Und vielleicht geht es gar nicht um ihre künftigen Aufgaben, sondern vielleicht auch um ihre vorherigen. Es kann ja durchaus auch sein, dass das, was sie gerade im Auftrag der Fossillobby macht, die Gegenleistung ist für die Jobs, die sie vorher hatte. Zur Erinnerung, sie war ja mal Vorständin von Westenergie. Das ist eine E.ON-Tochter, die sehr viel mit Fossildreck am Hut hat. Dazu kommen wir hier in dieser Folge noch. Und sie hat dabei sicherlich besser verdient, monetär zumindest betrachtet, als heute als Ministerin. Also, welche Gegenleistung wie da kommt, können wir nur mutmaßen. Aber sie hat natürlich nebenbei gesagt, auch hier die Frage von Thilo Jung nicht beantwortet, was natürlich auch zu erwarten war. Und er hakt hier auch gleich nochmal nach. Aber sie hat trotzdem hier die üblichen Plattitüden, sie würde für alle agieren und so weiter, bla 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 bla. Das tut sie natürlich ganz eindeutig nicht. Und sie kann hier lügen, ohne rot zu werden. Gut, manche Menschen können das ja sehr gut. Und man schreibt ihr auch zu, die sogenannte Eisprinzessin zu sein. Ein Redakteur, ein Journalist der Süddeutschen Zeitung hat das mal auch in einer persönlichen Erfahrung mal so formuliert. Und das würde sicherlich ganz gut dazu passen, wie sie hier bei dieser Bundespressekonferenz agiert, weil sie an mehreren Stellen, nicht nur an dieser Stelle, einfach ganz klar gelogen hat. Und sie weiß, dass sie lügt, weil die ist ja nicht blöd. Also schauen wir mal weiter. Thilo Jung hat nachgehakt, gerade in Bezug auf ihre Lobbytätigkeit.
Das ist ja eine relevante Frage aktuell, weil der Eindruck, Sie waren ja früher in der Gaslobby tätig. Jetzt durch Ihre Arbeit wird der Eindruck zumindest nicht ausgeräumt. Und Sie sagen jetzt auch nicht, dass Sie das für die Zukunft ausschließen, wenn Sie wieder aus der Politik ausscheiden. Also das
Das ist falsch. Ich weise das zurück.
haben Sie
Ich war
gerade,
nicht,
haben Sie
nein,
gerade nicht beantwortet.
ich war nie in der Gaslobby tätig. Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, das Stromleitungen gebaut hat und an der Energiewende gearbeitet hat. Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, was Solaranlagen angeschlossen hat, was Windparks angeschlossen hat. Das Geschäftsfeld der Westenergie umfasst kein Gasgeschäft. Das ist falsch. Und die Behauptung, die Sie aufstellen, wird übrigens auch nicht richtiger, wenn Sie sie konstant wiederholen.
Ich habe ja auch nach einer Energiebranchentätigkeit nach Ihrer.
Nein, Sie haben explizit Gaslobby
Hören Sie
gesagt.
noch mal rein.
Da können Sie Ihre eigenen Worte, aber die werden Sie wahrscheinlich nicht noch mal senden wollen, gerne wiederholen. Sie haben mir unterstellt, für eine Lobby tätig, für eine Lobbyorganisation, Unternehmen tätig gewesen zu sein. Ich war Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens, was Energieinfrastruktur betrieben hat. Und das ist nicht nur ein wesentlicher Unterschied, das ist ein gravierender Unterschied. Insofern weise ich Ihre Behauptungen zurück.
Und auch hier lügt sie natürlich wie gedruckt. Und man ist wirklich erstaunt, dass sie wirklich davon ausgehen muss, dass die Leute so blöd sind und auf diesen Quatsch reinfallen. Gut, es gibt ein paar Leute, die glauben ihr wirklich alles Mögliche. Auch in gewissen journalistischen Umfeld bei den Springer-Brigaden Welt und Bild, die labern ja den gleichen Quatsch. Oder auch Teile von der FAZ oder auch im Handelsblatt gibt es Leute, die nehmen Frau Reiche wirklich in Schutz, wo man sich wirklich fragt, Leute, seid ihr so blöd und kapiert ihr das nicht? Lasst ihr euch so über den Tisch ziehen? Oder habt ihr eine Agenda? Also eins von beiden muss stimmen. Aber es ist offensichtlich, dass sie hier lügt. Denn Westenergie, und das haben wir schon mal angedeutet, ist ein Unternehmen mit Gasgeschäft. Das sehen wir zum Beispiel an irgendwelchen Screenshots ganz normal von ihren Seiten hier. Wenn man da links sieht, da kann man das sehr schön erkennen. Wenn man die Webseite von Westenergie aufruft, dann findet man sehr schnell Dienstleistungen zum Bereich Gas. Systemleistungen, Gaslieferverträge und so weiter. Natürlich ist ihr Ex-Arbeitgeber ein Teil der Gaslobby. Und sie hat als Vorständin dafür gearbeitet und ganz aufschlussreich ist auch der Eintrag im deutschen Lobbyregister. Dort kann man sehen, dass das Unternehmen Westenergie seit 2022 dort eingetragen ist. Und das bedeutet, in der Zeit von Frau Reiche, die war von 2020 bis 2025 in der Vorstandsfunktion, war das Unternehmen, dem sie vorsteht, im Lobbyregister für die entsprechenden Branchen aktiv. Also da fragt man sich wirklich, warum lügt sie? Glaubt sie wirklich, dass das nicht so leicht zu überprüfen ist? Also wirklich, das ist so simpel wie nur sonst was. Aber sie verbreitet natürlich diesen Quatsch trotzdem, weil es nicht in ihr Bild passt. Natürlich versucht sie das hier in der Antwort an Thilo Jung so darzustellen, als sei sie total die Wohltäterin, hat erneuerbare Energiesysteme angeschlossen, Windparks. Das hat Westenergie sicher auch getan. Aber eben nicht nur. Die haben eben auch ganz massiv die Energiewende sabotiert. Sie machen es auch ihren Kundinnen und Kunden nicht gerade leicht, von der Energiewende zu profitieren. Aktuell laufen unter anderem auch gegen Westnetz, also eine hundertprozentige Westenergie-Tochter, Verfahren wegen Wucher bei Smart Meter Bezug. Wo dann wirklich horrende Preise aufgerufen werden, damit die Leute bloß nicht von günstigen, flexiblen Energieverträgen profitieren können, weil dazu braucht es eben ein Smart Meter. Und der Smart Meter-Ausbau ist in Deutschland ja eh generell noch sehr, sehr schlecht. Der ist ja im einstelligen unteren Prozentbereich. Zum Vergleich, wir haben hier in Österreich über 95% Smart Meter-Abdeckung. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für die Energiewende, auch um zu verstehen, was auf der unteren Netzebene so los ist. Also Westenergie als auch hundertprozentige E.ON-Tochter, deren Vorstandsvorsitzender ja auch nicht gerade bekannt dafür ist, die Energiewende zu unterstützen. Im Gegenteil, der schreibt ja an Gesetzentwürfen, die Frau Reiche gerade einbringt, ja ganz massiv mit und auch nicht erst seit gestern. Das ist eben ein ganzes System von Leuten, die aktiv daran arbeiten, die Energiewende zu sabotieren. Haben wir schon diverse Folgen zugemacht und werden wir in dieser Folge auch nochmal aufwärmen, beziehungsweise es gibt auch aktuelle Entwicklungen dazu. Dazu kommen wir gleich noch. Also was Frau Reiche hier tut, ist einerseits glatt gelogen und sie überbetont natürlich das Positive, also den Ausbau der Erneuerbaren, den Westenergie natürlich punktuell auch gemacht hat, auch unter ihrer Führung. Aber die Tatsache, dass sie hier die Erneuerbaren so massiv betont, obwohl sie in der Realität unterrepräsentiert sind in dem Geschäftsmodell ihres ehemaligen Arbeitgebers, so zeigt das ja auch, dass sie eigentlich weiß, dass das falsch ist, was sie tut. Das ist eigentlich ein Offenbarungseid, den sie da geleistet hat und wird dabei auch in ihrer Pampigkeit auch sehr deutlich und man merkt, dass sie da sehr stark getroffen wurde. Aber schauen wir mal an, was sie so in den letzten Monaten schon gemacht hat, um die Energiewende zu sabotieren und wie verlogen daher ihre Antwort hier an Thilo Jung von Jung und Naiv war und was sie demnächst vorhat. Die Angriffe gegen unsere Zukunft, die Energieversorgung des Landes, bezahlbare Energiepreise und auch Versorgungssicherheit der Fossillobbyistin, die haben schon wirklich in einer relativ kurzen Zeit schon eine relativ lange Geschichte. Und ich habe auch nochmal ins Quellenverzeichnis den Link zu unserer Playlist gepackt. Wir haben ja in den letzten Monaten diese Person ja schon öfter hier thematisieren müssen. Und ich hatte das ja im Einstieg schon gesagt, ich würde sie momentan zu den gefährlichsten und kritischsten Personalien im Kabinett Merz bezeichnen, weil sie wirklich ganz massiv dafür sorgt, dass das Land in eine völlig falsche Richtung abdriftet und die Probleme, da wieder rauszukommen, die sind dann von dem Kaliber wie Frankreich in der Atomfalle. Also wenn man einmal in einem wirklich schwierigen Weg ist, wird der Aufwand, wieder rauszukommen, halt extrem hoch, extrem teuer. Es führt zwar kein Weg dran vorbei, aber es wird immer schmerzhafter. Und schmerzhafte Veränderungen, das ist natürlich sehr schwer in einer Breite der Bevölkerung zu erklären. Und wir wissen, dass gewisse Teile der Bevölkerung einfach so doof ist, dass sie in schwierigen Situationen dann Rechtsextreme wählen, die natürlich noch viel, viel weniger können. Aber es ist leider so. Wir haben diese Dummheit, die nimmt auch zu. Wir haben gewisse Rahmenbedingungen. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge beschrieben, den sogenannten Anti-Flynn-Effekt, wo man auch wirklich wissenschaftlich nachweisen kann, dass in westlichen Industriegesellschaften Menschen seit einiger Zeit immer dümmer werden. Und das sehen wir unter anderem auch an Wahlergebnissen, wo dann rechtsextreme Parteien wie eine AfD oder eine FPÖ in Österreich von Leuten gewählt wird. Das ist auch eine Folge von grassierender Dummheit. Aber natürlich ist der Katalysator, dass diese Dummheit am Ende zu dem führt, was dann passiert, natürlich inkompetente Arbeit von demokratischen Parteien, die gerade in Amt sind. Und Frau Reiche setzt da einen ganz massiven Schub genau in die Richtung. Aber zurück zu dem, was hat sie in den letzten Monaten so angerichtet? Also sie hat erstmal Desinformation zu Gaskraftwerken und zur Energiewende verbreitet und dabei nicht zu knapp. Wir haben auch in diversen Beiträgen so ihre Reden, wo sie auch beim BDI, bei einer BDI-Veranstaltung letztes Jahr jede Menge Blödsinn erzählt hat, wo sie Gaskraftwerke sehr billig gerechnet hat, obwohl die Folgen und der Betrieb sehr, sehr teuer sind. Und wir sehen es ja auch gerade, man ist ja von Diktatoren abhängig, wie teuer das wird. Und gleichzeitig rechnet sie die erneuerbaren Energien möglichst teuer. Und die ganzen Sachen passen am Ende nicht zusammen. Hier wird auch gerne von sogenannten Systemkosten gesprochen, also die Systemkosten für den Umbau des erneuerbaren Energiesystems. Das sind aber keine Kosten, das ist eine Investition. Es wird also so getan, als sei das so ein Riesenkostenfaktor und wenn man das macht, dann ist man verloren, was aber gar nicht stimmt. Das ist eine Investition, die sich rechnet, während allerdings jedes Jahr 80 Milliarden Euro für Fossildreck an Diktaturen, also hauptsächlich Diktaturen zu überweisen, das rechnet sich ganz sicher nicht. Das sind definitiv Kosten, da kriegt man niemals diesen sogenannten Return on Invest. Aber das wird gerne verschwiegen. Man tut halt immer so, als sei die Investition in die Energiewende das große Problem, was es allerdings gar nicht ist. Das ist eben die Lösung. Außerdem wird auch so dargestellt, als seien Gaskraftwerke unheimlich sauber. Das sind sie aber nicht. Die sind oft dreckiger als Kohlekraftwerke, weil wesentliche Teile der Emissionen bereits in der Vorkette passieren. So etwa bis zu 2/3 der Emissionen von Gaskraftwerken passieren in der Vorkette durch Förderung, Transport, Reinigung von Methan. Methan ist ja, Erdgas ist ja nichts anderes als Methan. Und Methan ist ein Treibhausgas mit einem Global Warming Potential, also einem GWP-Wert von 23. CO2 hat 1. Methan hat 23, also Methan ist 23 mal mehr treibhausgasintensiv als CO2. Gut, es ist dafür nicht so lange in der Atmosphäre, aber es hat natürlich einen ganz massiven Impact auf das globale Klima. Der wahre Strombedarf wird gerne klein gerechnet und auch CCS wird favorisiert, was das Ganze, wenn es denn funktionieren würde, in der Form noch teurer machen würde. Aber gibt es so gar nicht in der Form und auch nicht in der Intensität. Und natürlich all die ganzen Falschaussagen, dass erneuerbare Energien ein Land gar nicht mit hinreichender Energie versorgen könnten, was sie allerdings können. Dazu gibt es auch genügend Belege und Studien. Dazu haben wir auch schon einige Folgen gemacht. Ich werde jetzt hier zu diesen Punkten nicht jetzt jedes Detail nochmal in die Quellenverzeichnisse schreiben. Dazu bitte nochmal in die Playlist schauen. Wir haben dazu jede Menge Beiträge gemacht. Da sind die Quellenverzeichnisse. Da muss man sich vielleicht ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Ich fasse das jetzt hier an dieser Stelle nur nochmal zusammen. Dann gaskraftwerkkonforme Ausschreibungen. Sie hat ja bereits, das wurde durch ein Non-Paper vor ein paar Monaten bekannt, das hat die Deutsche Umwelthilfe dann geleakt. Dort hat man sehr schön gesehen, wie sie die Gasausschreibung, das soll jetzt auch im Sommer starten, dort soll eine Gaskraftwerkausschreibung passieren oder sie sagt natürlich die Backup-Kraftwerke, aber die sind natürlich so gestrickt, dass sie für Gaskraftwerke sehr gut passen. Der sogenannte Kapazitätsmarkt wird ausgeschrieben. Das bedeutet ein Markt, wo nur Kapazität vorgehalten wird für Backup. Ist ja grundsätzlich erstmal richtig. Aber da kriegen also Gaskraftwerksbetreiber Geld für nichts tun. Also das bisschen, was sie tun, klar, aber die sollen eigentlich nur rumstehen und für den Fall, dass sie gebraucht werden, fahren sie hoch. Das können allerdings auch Batteriespeicher. Und Batteriespeicher können noch einiges mehr. Die können überschüssige Energie aufnehmen. Das können Gaskraftwerke nicht. Das bedeutet, ein Batteriespeicher kann diese Backup-Funktion auch aufnehmen, kann das locker übernehmen, kann allerdings auch überschüssige Energie konservieren, speichern und sie dann wieder zurückgeben. Also ist viel, viel mehr flexibler und anpassungsfähiger in einem entsprechenden Energiemarkt einsetzbar, aber Ein Problem gibt es hier. Die Gaskraftwerke werden dadurch bevorzugt, dass man ein Langzeitkriterium eingefügt hat. Das Langzeitkriterium besagt, dass diese Backup-Kapazitäten, für die man sich dann in dem Ausschreiben bewerben kann, mindestens 10 Stunden dauerhaft eine gewisse Leistung liefern müssen. Es gibt auch Großspeicher, die das können, aber das macht natürlich für Speicher das Problem, dass das nicht jeder so gut kann und der würde dann rausfallen. Das Gute ist, sie müssen es gar nicht können, weil man Speicher dezentral in größeren Mengen bauen könnte. Das kostet weniger als Gaskraftwerke und in der Summe können sie das dann auch. Aber wenn man natürlich reinschreibt, eine einzelne Ressource muss ein Langzeitkriterium erfüllen, kann man wunderbar alles so stricken, dass gewisse unliebsame Wettbewerber gleich mal rausfallen. Und die Dekarbonisierung ist dort nicht mehr ein Muss. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, was Robert Habeck, der Vorgänger, der hat ja auch schon Gaskraftwerke in seiner Kraftwerkstrategie drin gehabt, was auch von vielen Fachleuten kritisiert wurde. Aber er hat als ein absolutes Muss reingeschrieben, die müssen dekarbonisiert werden. Irgendwann mit Wasserstoff oder mit Biogas. Davon ist bei Frau Reiche nicht mehr die Rede. Also Dekarbonisierungsziele sind dort drin, aber eben nur in einem sehr marginalen Umfang. Auch hier entsprechend der Link zu unserer Playlist. Da haben wir eine extra Ausgabe gemacht, wo es nur um dieses Non-Paper ging. Dann das Netzpaket. Die erneuerbaren Energien werden durch dieses sogenannte Netzpaket abgewürgt. Auch dazu hatten wir bereits eine Folge. Dort ist ein Redispatch-Vorbehalt beschrieben. Das bedeutet, dass die erneuerbare Energien, die angeschlossen sind und produzieren, aber dass die Energie nicht ins Netz kann, weil das Netz nicht ausgebaut wurde, dass die dann abgeregelt werden und bisher kriegen sie dafür eine Entschädigung. Die soll es dann für 10 Jahre nicht mehr geben. Und statt das Netz auszubauen, bestraft man hier die Erneuerbaren. Und man weiß auch hier, dass die Netzbetreiber ihre Hausaufgaben bis heute nicht gemacht haben, während sie allerdings selber ganz dicke Renditen eingestrichen haben. Also die Renditen der Netzbetreiber der letzten Jahre, also der Versorgungsnetzbetreiber, E.ON ist der größte in Deutschland, die waren ziemlich üppig. 20, 30, zum Teil 40% Rendite in den letzten Jahren. Also statt das Netz auszubauen, haben sich ein paar Aktionäre die Taschen vollgestopft. Und außerdem sollen die erneuerbaren Energien den Netzumbau mitfinanzieren, wo man sich wirklich fragt, warum bei diesen Renditen. Und die Gaskraftwerke und Fossilkraftwerke, die müssen das natürlich nicht. Die haben das auch noch nie gemusst. Und auch die Gaspreisumlage, die ist ja jetzt in den Bundeshaushalt gewandert. Und sämtliche externalisierte Kosten auch, also die Gaskraftwerke und auch andere fossile Energieträger. Und das galt auch bis in der Vergangenheit oder eigentlich auch in der Gegenwart immer noch auch für die Kernenergie, weil die erzeugt ja heute immer noch Kosten, auch wenn Deutschland ausgestiegen ist. Da müssen entsprechende Betreiber das natürlich nicht tun. Das übernimmt ganz brav die Gesellschaft. Also hier haben wir auch in diesem Netzpaket die übliche Doppelmoral. Und natürlich auch die Einschränkung des Anschlussvorrangs für erneuerbare Energien soll laut diesem Netzpaket entfallen. Die Betreiber der Netze, also E.ON, wie gesagt, der größte, sollen selbst entscheiden können, ob sie erneuerbare Energieanlagen anschließen oder nicht. Und damit sind die erneuerbaren Energien tot. Kein Betreiber kann sich darauf verlassen, dass sein Geschäftsmodell funktioniert. Banken verweigern entsprechend die Finanzierung. Also das ist der Todesstoß für die Erneuerbaren. Also was Frau Reiche hier machen will, ist im Grunde genommen, ich habe das in einer anderen Folge bereits mal gesagt, sehr gut vergleichbar mit so der Zeit aus den 60er Jahren, als immer mehr Autos verkauft wurden. Also hätte man das damals so gemacht, wie Frau Reiche es jetzt tut, dann hätte der deutsche Staat damals gesagt, kannst dir ein Auto kaufen, aber wir lassen das erst zu, wenn wir genügend Straßenkapazitäten haben. Das hat natürlich keiner gemacht. Die Straßenkapazitäten wurden nach und nach mitgebaut, mit entsprechenden Fehlern und Folgen, die wir heute merken. Aber das, was sie heute vorschlägt, ist genau das. Also wir bauen keine Kapazitäten und wenn wir sie bauen, vielleicht darfst du später mal anschließen. Das ist natürlich klar, damit sind die Erneuerbaren erledigt. Das Ganze natürlich in Kombination mit der Doppelmoral, weil das die Fossilen und auch die Kernenergie nicht müssen. Und dann auch in den letzten Wochen aktuell rausgekommen, Bestellung von Argumenten, in Anführungsstrichen, gegen Speicher bei der Gaslobby. Also man bestellt so Scheinargumente bei denjenigen gegen ihre eigenen Wettbewerber, die davon profitieren sollen. Also EnBW und RWE wurden dort konsultiert, die betreiben Gaskraftwerke oder haben mit Gasgeschäft zu tun und die Anfragen gingen allerdings nicht an die Betreiber der Speicher, also Speicher wurden ausgeschlossen und das Ganze wurde auch erst ins Lobbyregister eingetragen, nachdem der Spiegel, der das recherchiert hat, die Recherche veröffentlicht hat. Dann gab es erst einen Eintrag ins Lobbyregister über diese Gespräche. Also das Ganze sollte eigentlich geheim bleiben. Man hat also ganz gezielt dafür sorgen wollen, dass man irgendwie von den Profiteuren des Drecks, die unsere Zukunft zerstören, dass man von denen Argumente bekommt gegen die unliebsamen Wettbewerber, die die Zukunft eben gerade sind. Also eine ganz perfide Nummer und das sollte die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht erfahren, aber eben sie erfährt es und wir sollten es auch weiter erzählen. Deswegen bringe ich das hier unter anderem auch rein. Und schließlich und letztlich vor wenigen Tagen rausgekommen, externe Berater sollen Kernaufgaben des Ministeriums übernehmen. Also das sind sogenannte Cover-Your-Ass-Mandate, hatte ich in einer Folge auch bereits erwähnt. Das bedeutet, dass man Berater holt, externe Beratungsfirmen, die einem das erzählen, was man ohnehin hören will. Die großen Beraterbuden wie McKinsey, Roland Berger und Co., Booz und BCG, die machen ja genau das. Die meisten ihrer Mandate sind, erzähl dem Kunden, was er eh hören will. Und schreibt eine dicke Rechnung dafür. Das ist deren wesentlicher Job. Und klar, deswegen kann man sich diese Berater auch sparen. Aber wir wissen, dass das Geschäft halt so toxisch, wie es ist, leider funktioniert, weil die ihr Netzwerk haben. Und wenn solche Aufgaben an externe Berater rausgegliedert werden, dann kommt natürlich nicht das raus, was rauskommen müsste, sondern was gewisse Auftraggeber, in dem Fall Frau Reiche, gerne will. Dazu wurde die Kommunikation an FGS Global ausgelagert, eine Kommunikationsagentur, die im Wesentlichen KKR gehört. Auch hier nochmal zur Erinnerung, ein US-amerikanischer Finanzinvestor, der große Teile seines Reibachs in der Fossilbranche macht und bis vor einigen Monaten große Teile der Springer-Brigaden, des Springer-Konzerns besessen hat. Und die haben sicherlich auch nicht ohne Grund und tun es auch bis heute ganz klar für die Fossil-Lobby Lügen verbreitet. Und das machen sie ja immer noch. Und außerdem hat Frau Reiche, weiß man aus Medienberichten, E-Mail-Konten ihres Hauses massiv durchleuchtet. Es herrscht wohl ein massives Misstrauen. Das bedeutet, sie redet viel lieber mit irgendwelchen externen Instanzen und Leuten aus dem Fossil-Lobby-Sumpf als mit Fachleuten aus ihrem eigenen Stab. Das Ganze zeigt also, wohin die ganze Reise geht. Ganz klar pro Fossil, kontra Erneuerbare. Und das hat natürlich entsprechende Folgen, weil wir sehen ja gerade durch die Krise im Nahen Osten, dass das eine saublöde Idee ist. Aber obwohl das passiert, und das passiert ja nicht erst seit letzter Woche, das passiert ja schon seit einigen Wochen, und das Problem wird auch sicher, egal was dort passiert, auch einige Zeit noch länger bleiben, weil das ist nicht morgen vorbei, hält Frau Reiche unbeirrt an genau diesen Fehlern weiter fest. Und es wird noch schlimmer. Und das schauen wir uns jetzt an. Und das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Natürlich geht die Fossil-Lobbyistin unbeirrt, weil sie ja lernt ja nichts dazu und sie gibt auch keine Fehler zu, geht sie ihren Weg der völligen Zerstörung weiter. Und es gibt immer noch Leute, die applaudieren ihr, trotz all dem. Aber es wird nochmal richtig witzig, ja witzig in Anführungsstrichen, weil Stromkundinnen und Kunden werden diese Gaudi am Ende bezahlen und das gar nicht in so wahnsinnig ferner Zukunft, aber der Reihe nach. Der bereits beschriebene Redispatch-Vorbehalt, der muss erst natürlich irgendwie in einer gewissen Art nach Kriterien organisiert werden. Und dort heißt es aus ihrem Ministerium, dass in diesen Netzgebieten, wo es größer 3% der Energie abgeregelt wurde im Vorjahr, der soll von diesem Redispatch-Vorbehalt betroffen sein. Und damit, wie bereits beschrieben, sollen die erneuerbaren Energien die Ignoranz und das Verpennertum der Versorgungsnetzbetreiber bezahlen. Also wie gesagt, der Vergleich mit den Straßen hatte ich vorhin genannt. Und jetzt hat Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe, der hat einen Beitrag gemacht von einer Anfrage der Bundestagsabgeordneten Lisa Badum von den Grünen. Und die hat an das Ministerium von Frau Reiche gefragt, welche Gebiete betroffen sind. Die Antwort, sie wissen es nicht. Ganz lustige Sache, ne? Also man braucht natürlich ein Kriterium, aber die wissen nicht mal, welche Gebiete betroffen sind, weil wir, und das ist ein sehr häufiges Problem, wenn es um den Netzumbau geht, wir sind auf den unteren Netzebenen immer noch ziemlich blind unterwegs. Smart Meter könnten dabei helfen, aber auch die werden ja gebremst. Also hier könnte sich vielleicht so ein bisschen die Katze in den Schwanz beißen, aber zumindest will man irgendwie die Erneuerbaren bestrafen und man braucht ein Kriterium, aber dieses Kriterium kann man nicht anwenden, weil man gar nicht weiß, wo man rumgeht. Auch hier sei nochmal gesagt, dass Frau Reiche in der Vergangenheit auch dazu gerne Lügen verbreitet hat. Sie hat ja immer wieder gesagt, dass diese Kosten für die Ausgleichszahlung für die Erneuerbaren 3 Milliarden gekostet haben sollen. Das stimmt allerdings nicht. Es waren so 400-500 Millionen, mehr waren es gar nicht pro Jahr. Der größte Teil waren die Gesamtsystemkosten für das Netzmanagement in Deutschland und wesentliche Teile davon fallen auf die Tatsache zurück, dass man im Süden nicht richtig Windenergie ausgebaut hat und dort immer wieder fossile Systeme einspringen mussten. Aber das verschweigt sie. Auch dazu entsprechend eine entsprechende Einordnung, in diesem Fall von Clean Thinking. Die haben das auch in einem Beitrag mal sehr schön dargestellt, wo da die Lügen sitzen. Da gibt es nämlich einige. Also auch hier muss man das Ganze richtig einordnen. Sie wissen es also nicht. Und dann, und jetzt wird es pikant, Die Stromkundinnen und Kunden sollen diese ganzen Gaspreise, diese ganze Gaskraftwerks-Gaudi ab 2031 durch eine zusätzliche Umlage auf ihre Stromrechnung bezahlen. Also ich möchte bitte nie wieder irgendjemanden rumjammern hören, dass die erneuerbaren Energien die Preise treiben, denn das tun sie nachweislich nicht. Auch die EEG-Umlage hat nur zu einem gewissen kleineren Teil den Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert. Ein großer Teil davon war die Befreiung von energieintensiven Unternehmen von der EEG-Umlage. Also, und abgesehen davon war die EEG-Umlage nur ein kleiner Teil der gesamten Stromkosten. Der größte Teil sind ja Netzentgelte. Damit haben wir gerade gehört, wurden Renditen finanziert statt Netzumbau. Und wenn Merit Order zuschlägt, auch entsprechend hohe Produktionskosten, weil man irgendwie Fossildreck im Netz hat, dann wird es halt richtig teuer. Die Erneuerbaren sind der Schlüssel für günstige Energien. Also hier bitte ein für alle Mal das Gerücht und das Märchen vergessen, erneuerbare Energien machen die Energiekosten teurer. Das Gegenteil ist zutreffend. Wer was anderes sagt, hat von nichts eine Ahnung oder lügt. Aber was sicherlich jetzt nochmal mehr passiert, zusätzlich zu den ohnehin höheren Energiekosten durch die fossile Energieerzeugung, die ganze Gaskraftwerks-Gaudi, diese gesamte großen feuchten Träume der Fossillobby durch noch mehr Gaskraftwerke, die sollen Stromkundinnen und Kunden ab 2031 mit einer Sonderumlage finanzieren. Also das bitte an alle bedenken, die jetzt schön Frau Reicher applaudieren und sagen, ja, die macht mal was richtig. Genau, sie macht eben fast gar nichts richtig. Genau genommen, ich würde sogar sagen, überhaupt nichts, weil sie zum Beispiel in solchen Fällen, dann wird man es merken, dann tut es auch finanziell weh. Und eine weitere Sache ist ganz spannend. Frau Reiche lässt eine in ihrem eigenen Ministerium erstellte Studie zu Wind und Solar verschwinden. Die wurde erstellt im Auftrag des Ministeriums vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IÖW, des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und vom Deutschen Institut der Wirtschaft, vom IW. Also jetzt nicht gerade so die linksversiffte Greenpeace-Bude, ja. Das ist, also das IW ist ja eher konservativ, arbeitgebernah und so weiter. Und die haben festgestellt, dass die erneuerbaren Energien die Wertschöpfung in Deutschland mindestens verdoppeln würden. Also ein Riesenwirtschaftsfaktor. Und das hat Frau Reicher einfach mal schön unter den Tisch fallen lassen. Also diese Studie ist auf der Ministeriumsseite nicht zu finden, nach letztem Stand. Und das zeigt auch immer mehr, was sie genau vorhat. Also die eindeutigen Vorteile der Energiewende, die soll keiner wissen. Und da wird auch noch gelogen, dass es richtig schlecht aussieht. Und die eindeutigen Nachteile der Fossillobby und des Fossildrecks, die soll erst recht keiner wissen, damit man den ganzen Blödsinn schön weiter einsetzt und am Ende die Fossillobby einen dicken Reibach macht. Und wer nach all dem immer noch meint, nee, die Frau Reiche, die macht's gut mit uns, die sichert unsere Zukunft. Leute, bitte hört auf, Drogen zu nehmen. Oder hört auf, euch ständig nur über Facebook, über die Nazi-Kloake X oder über Springerpresse oder NZZ oder Cicero zu informieren, sondern bitte mal endlich seriös. Es geht hier um nichts anderes als den letzten Kampf der Fossillobby. Das fossile Geschäftsmodell, das stirbt. Das ist am Rücklaufen. Sogar in den USA, wo ein Mager-Sektenführer wie Trump systematisch auf Drill Baby Drill macht, kollabiert das fossile Geschäftsmodell, wenn auch langsamer als in anderen Teilen der Welt, aber es kollabiert. Große Windparks, Solarparks gehen dort reihenweise ans Netz, einfach weil es sich rechnet. Und schon seit vielen Jahren dominiert weltweit der Ausbau der regenerativen Energieerzeugung und Investments gehen zu überwiegendsten Teilen in die regenerative Energieerzeugung. Also die Fossilen sind erledigt, die haben keine Chance mehr. Und das wissen die auch. Aber was sie jetzt gerade versuchen, und Frau Reiche ist eine der wichtigen U-Boote in diesem ganzen Kontext, weil Deutschland ist ja eben eine der wirklich größten Volkswirtschaften der Welt und deswegen auch nicht unwichtig für die Fossillobby, auch neben China, neben USA, neben einigen anderen Regionen. Und China kann man außen vor nehmen. China ist komplett auf erneuerbar, weil sie machen damit auch ein großes Geschäft. Das muss man auch klar sagen. Ein Geschäft, das die CDU, CSU unter der Führung von der FDP damals und auch ein paar SPD-Leute waren dabei, die haben China dieses Geschäft überlassen, weil sie die Erneuerbaren in Deutschland ruiniert haben. Das ist alles in China. Und Frau Reiche war damals auch schon mit dabei. Das zur Erinnerung. Sie hat damals als Staatssekretärin unter Peter Altmaier gearbeitet, CDU. Und China geht ganz klar in die Richtung. China transformiert brutal auf Erneuerbare und flutet die Welt mit ihrer Technologie. Und hier reden wir trotz Iran-Krise, trotz auch früherer Krisen, wie eben die Vollinvasion des russischen Diktators in die Ukraine und viele andere Situationen, meinen einige immer noch, dass der Fossildreck eine unheimlich wichtige und unverzichtbare Energieform ist. Das ist sie nicht. Im Gegenteil, sie bringt uns um. Sie bringt uns nicht nur von der Klimakrise her um, sondern auch unseren Wirtschaftsstandort und unsere Energieversorgung. An der Energiewende und den Ausbau zu 100% erneuerbarer Energien führt kein Weg dran vorbei. Und ich sag's nochmal, ich wiederhole das auch immer wieder, aber ich muss es halt sagen, das hat nichts mit grüner Ideologie zu tun. Das ist elementare Grundrechenarten und simples Verständnis von Physik. Wenn man das verstanden hat, dann kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Und das Gute ist, das funktioniert. Wir können das, wir haben die Möglichkeiten. Wer aber trotzdem immer noch meint, Frau Reichert zu beklatschen und der Fossillobby entsprechend zuzustimmen und ihre Märchen zu verbreiten. Und die meisten tun das unwissentlich, einfach weil die Alternative, die gut ist, die ist ja grün konnotiert und grün ist ja per se mit Hass überzogen, dann spielt man deren Klaviatur und zerstört sich am Ende selbst. Und das ist überhaupt kein Problem, das zu kapieren. Das ist ein sogenannter No-Brainer oder bestenfalls ein Low-Brainer. Aber ich würde sogar sagen, es ist ein No-Brainer. Man braucht nicht wahnsinnig viel Gehirnleistung dafür. Und deswegen müssen wir weiterhin daran arbeiten, dass diese Frau endlich abgesetzt wird. Herr Merz muss diese Person entlassen. Dringend. Und zwar gestern. Jeder einzelne Tag, den diese Frau noch im Amt ist, sind wir einen Schritt näher am Abgrund. Und das klingt jetzt dramatisch, aber genau das ist es. Denn was passiert damit? Wenn sie sich mit all dem, was sie tut, Schritt für Schritt durchsetzt, und bisher sind das ja entsprechende Entwürfe und noch keine Gesetze, aber wenn das wirklich Gesetz wird, wird es immer schwieriger, das Ganze wieder abzuwickeln. Wenn das mal wirklich physisch umgesetzt wird, wird es noch schwieriger. Und dann sprechen wir von diesen sogenannten Lock-in-Effekten. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Lock-in-Effekte bedeutet, man hat schon etwas gemacht und das setzt den Kurs für die nächsten Jahrzehnte. Energieversorgung wird auf Jahrzehnte geplant und entwickelt. Das ist nicht was für eine Legislatur oder zwei. Das sind Langzeiteffekte. Und wenn wir diesen Tropf des fossilen Drogenkonsums, das ist eine Seuche, wenn wir die nicht jetzt abwürgen, dann wird sie zementiert. Und dann werden die Eingriffe verdammt schmerzhaft und was dann passiert, das haben wir am Anfang bereits gesagt. Also bitte verbreitet diese Informationen, geht damit raus, erzählt möglichst vielen Leuten, was da passiert, weil das zeigt immer mehr und mehr, dass diese Frau keine Akzeptanz hat. Sie ist ein Totalausfall und ich glaube, sie ist noch schlimmer, sie ist ein extrem toxischer Totalausfall, weil sie uns und unsere Zukunft komplett vor die Wand fährt. Wir haben als Europa eine große Chance, ein Elektrostaat zu werden und die einzelnen Mitgliedsländer sowieso. Wir müssen elektrifizieren, wo immer es geht. Und ich habe vor ein paar Tagen mal in einem Kurzvideo mal dieses Bild gezeigt von Ember. Dort sieht man das sehr gut. Wesentlichste Teile sind heute schon längst elektrifizierbar. Und das, was noch nicht so ganz geht, dazu gibt es Substitute, die sogenannten Power-to-X-Systeme und solche Sachen. Es ist also alles da, was wir brauchen. Es liegt nicht mehr an Technologien, es liegt nicht an den nötigen fehlenden Innovationen, gar nichts. Wir haben alles, was wir brauchen. Und sogar das Manager-Magazin, das jetzt nicht gerade den Ruf hat, so linksgrün angehaucht zu sein, hat in diesen Tagen dieses Titelbild veröffentlicht. Die Titelgeschichte, wo diskutiert wird, dass eine Ministerin trotz der Öl- und Gaskrise durch den Nahen Osten, durch das Bombardement von Trump und Netanyahu, was die dort angerichtet haben, dass man trotz all dem und dem wiederholenden Problem immer noch auf Fossildreck setzt, auch das kann man in diesen Kreisen, die eher wirtschaftsnah sind, offenbar auch nicht so richtig nachvollziehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und kleine Notiz an die Atomis, weder Kernspaltung noch Kernfusion sind eine Option. Die Kernspaltung, wissen wir, ist einfach nicht wirtschaftlich, viel zu teuer und immer noch dreckig und klimaschädlich. Und die Kernfusion, ob die jemals funktioniert, ob sie überhaupt bezahlbar ist, das wissen wir nicht. Also wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir haben. Und wir haben alles, was wir brauchen. Das Einzige, woran es momentan scheitert, ist zu viel Fossillobbyismus, zu viel AKW-Lobbyismus, der oft mit Fossil-Lobbyismus verschmolzen ist und jede Menge nützliche Idioten, die diese Ignoranz und Dummheit verbreiten und das alles auch noch in kräftigen und einflussreichen Machtfunktionen. Solange wir das Problem so haben, wird es schwierig, aber wir können es besser. Wir bleiben dran.